بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، عجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، ومكن لأهلنا في سوريا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 89 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerwahrheit, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Wir sind angekommen beim 89. Vortrag. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وقلت إن أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح هي الفرع. إذا صلح الأصل صلحت جميع الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال: وجاء بقلب منيب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. بدأنا الحديث عن أعمال القلوب، اتكلمنا عن الإخلاص وفصلنا فيه، ثم ثنينا بالحديث عن الخوف من الله وفصلنا فيه، ثم بدأنا بالعمل الثالث وما زلنا، وهو الرجاء. الرجاء أن تطلب من ربك خير الدين والدنيا مع القيام بالعمل الذي يؤهلك لذلك. تكلمنا عن ثمار الرجاء وعن مسائل كثيرة تتعلق بالرجاء، كتعلق الرجاء بالخوف وتعلق الرجاء بالتوكل. ثم بدأنا الحديث عن الرجاء على مائدة القرآن والسنة، وبدأنا بالحديث عن الرجاء في القرآن الكريم. فيما مضى من لقاءات ذكرنا جملة من الآيات على مائدة القرآن تتحدث عن منزلة الرجاء، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind nach wie vor bei der Thematik Taten der Herzen, einfach aufgrund dessen, weil diese Thematik eine solch große Wichtigkeit erfahren muss und aufmerksam bekommen muss, basierend auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagt: Wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles weitere gut. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles weitere schlecht. Und dann hat er auf seine Brust gezeigt und hat gesagt: Wahrlich, es ist das Herz. Basierend darauf sollte man wissen, dass die Situation deines Herzens eine sehr, sehr große Stelle hat im Praktizieren der jeweiligen oder im Praktizieren der eigenen Religion, dass man sich sicher sein sollte, dass sich die Taten unterteilen lassen in Taten des Herzens, aber auch der Zunge oder der Körperteile, wie man sie ausführen kann. Und deswegen ist die Wichtigkeit des Herzens, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gleichnis gegeben, indem er sagt, Wenn das Herz gesund ist, dann ist der Rest des Körpers gesund. Und wenn das Herz krank ist, dann ist der Rest des Körpers krank. Darauf bezogen haben wir dann angefangen, über verschiedene Taten der Herzen zu sprechen. Und wir haben über die erste, die wir besprochen haben und behandelt haben, und wenn nicht sogar vielleicht die wichtigste nach dem Glaubensbekenntnis, ist die Aufrichtigkeit in den Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Darauf folgend haben wir über die Furcht gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Furcht anders als jetzt vielleicht sprachlich oftmals in Gebrauch genommen mit Angst gleichgestellt wird, sondern die Furcht bedeutet eine gewisse Art der Ehrfurcht, Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala mit dem nötigen Wissen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so flieht zu Allah. Das heißt, derjenige, der sich vor Allah fürchtet, wenn man diesen deutschen Begriff verwenden möchte, der muss darauf deuten, dass deine Furcht vor Allah, und das bedeutet nicht die Furcht vor Allah an sich, sondern die Furcht, welche damit einhergeht, wenn man Ungehorsam zeigt und vieles damit zusammenhängt, die Furcht vor Allah oder vor diesen Konsequenzen sollte einen Menschen dazu führen, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu flüchten und nicht, wie es oftmals bei dem oder bei der Eigenschaft der Angst, wie wir sie im alltäglichen Leben kennen, dass wenn man etwas fürchtet oder Angst vor etwas hat, dass man davor wegflüchtet. Auch diese Thematik oder diese Eigenschaft des Herzens haben wir ausgiebig besprochen und erläutert, und dann haben wir gesprochen über die Hoffnung, Ar-Raja, die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, auf die Barmherzigkeit. Wir haben über viele Früchte der Hoffnung gesprochen, was Hoffnung eigentlich sprachlich bedeutet, was es im theologischen, ja, ich spreche im islamischen Kontext bedeutet, aber auch in Bezug dessen, wie man Hoffnung haben sollte, gekoppelt mit dem Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, gekoppelt mit dem Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, die Belohnung von Allah azawajal. Und dann sind wir an einen Punkt gekommen, in dem wir über die Hoffnung gesprochen haben, wie sie im Koran dargestellt wird. Und das ist bi'idhnillahi ta'ala heute der Punkt, an dem wir weitermachen werden.
من الآيات الدالة على الرجاء هذه الآية في سورة الأنعام رقم 12 قال الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نستمع إلى الآية مرة ثانية. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قضى أنه بعباده رحيم سبحانه فكيف تتمثل هذه الرحمة؟ قال لا يعجل عليهم العقوبة مع أنهم مستحقون بل يصبر ويحلم فهو الصبور الحليم سبحانه ويقبل منهم الإنابة والتوبة فهذا يعلقهم بالرجاء. ده معنى إجمالي للآية. الله تعالى يأمر نبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقول للمشركين في مكة المكرمة في غيرها قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، أي اسألهم يا رسول الله من يملك السماوات والأراضين، وهم أصلا يقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فاسألهم الآن سؤال تقرير وإلزام، فالذي يقر أن الخالق هو الله وأن المالك هو الله وأن المدبر هو الله من لوازم هذا الإقرار أن يعبده وحده وأن يخلص إليه العبادة. لذلك ده سؤال تقرير، يا جماعة أنتم أقررتم أن الخالق هو الله وأن المدبر هو الله، طب لماذا ما عبدتموه؟ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، إذن يا إخوة، توحيد العبادة من لوازم توحيد الربوبية، لأن الذي يقر أن الخالق هو الله وأن المالك هو الله وأن المدبر هو الله لا بد أن يقر أن العبادة لا تصرف إلا له وحده لا شريك له. ولذلك في الحديث، وإن كان في سند الحديث مقال، يعني هناك ضعف في السند، عندما التقى النبي عليه الصلاة والتسليم بحسين والد عمران رضي الله عنهما، قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. طبعا كان مشركا، ومعظم من عبدوا الحجر من المشركين كانوا يزعمون أن تلك الأصنام يشفعون لهم عند الخالق جل جلاله، يزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله عز وجل، فهم ما أنكروا الخالق لكن عبدوا من دونه تلك الأحجار. لذلك قال: أعبد 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. فسأله النبي سؤالا، قال: من منهم لرغبتك ورهبتك؟ يعني عند الرغبة في شيء تحبه تفزع لمن؟ هل للأحجار أم لمن يملك الكون؟ ولما تكون خائفا من شيء وتريد دفعه إلى من تفزع؟ الفطرة تنادي إيش؟ إلى السماء. سبحان الله، دايما حتى الإنسان حتى الكافر عند الهلاك تجد بصره ينظر للسماء، يمد يديه للسماء. سبحان الله، الفطرة تقول أن الخالق هو الله وأن المعبود بحق هو الله. فقال الذي في السماء، قال: إذن اترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء، أعلمك دعوتين. فقال حسين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له النبي: يا حسين، قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فلا نغفل عن هذه الدعوات أيضا، هي بمثابة الدعاء الذي يقول فيه القائل: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فدائما ردد هذه الدعوة: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، لأن النفس الأمارة بالسوء بتكون قاطعة للطريق، تحول بين العبد وربه بتزيين الباطل وتزيين الشهوات وتزيين المنكرات. فأنت في أمس الحاجة أن تستعيذ بالله تعالى من شر هذه النفس الأمارة بالسوء. اللهم ألهمني رشدي، والرشاد أي الاستقامة على الحق، لأن الرشد هو الهدى ودين الحق. الهدى يعني العلم النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح. ولا سبيل لتحقيق الرشد إلا بأمرين: الاستجابة لأمر الله والإيمان الصادق. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أدي شرط، وليؤمنوا بي، أدي شرط، لعلهم يرشدوا. إذن الرشد منوط بماذا؟ بالاستجابة لأوامر الله، والبعد عن النواهي، وصدق الإيمان، فيتحقق لك الرشد. قل: اللهم ألهمني رشدي. إذن لابد أن تستجيب لأمره، ولابد أن تحقق الإيمان الصادق حتى تصل إلى الرشد. وقني شر نفسي، أي حل بيني وبين النفس الأمارة بالسوء التي تدفعني إلى الهلك. فإذا الله تعالى يأمر نبيه أن يبلغ لهؤلاء المشركين ما أقروا به واعترف، وأن من لوازم ذلك العبادة: كل من ما في السماوات والأرض كل لله. هذه فائدة أولى من الآية، بعد أن يترجم نكمل الفوائد.
Wenn wir nach wie vor über die Verse sprechen, die im Koran vorkommen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala explizit auch über die Barmherzigkeit spricht, schauen wir uns heute Abend explizit zuallererst den Vers Nummer 12 aus Surat al-An'am an. In diesem Vers sagt Allah Azzawajal, wie immer natürlich in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Sprich, wem gehört, was in den Himmel und auf der Erde ist? Sprich, Allah. Er hat sie selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Schau, wie das Ende derjenigen war, die ihre Seelen verloren haben, denn sie glaubten nicht. Ich wiederhole den Vers ein weiteres Mal. Sprich, wem gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist? Sprich, Allah. Er hat sie selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Diese Barmherzigkeit, die hier erwähnt wird, der Koran-Erläuterer, wie man es im Tafsir kennt, Tabarin, sagt, dass mit der Barmherzigkeit hier gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu dieser Zeit durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu denjenigen spricht, die andere Götter anbeten neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, sprich, wem gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist? Wem gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist? Für den Muslim sozusagen eine rhetorische Frage, weil sie natürlich mit Allah beantwortet wird. Aber auch zu Zeiten des Schirks, der damals auch in Mekka war die Gebiete drumherum, war selbst bei den Leuten, die neben Allah etwas angebetet haben, war diese Art des Tawhid, diese Art des Monotheismus, wie er im Sprachgebrauch genannt wird, Ar-Rububiyya. Diese Unterteilung kennt man, dass man sagt, es gibt den Tawhid Ar-Rububiyya, Tawhid Al-Uluhiyya und den Monotheismus, was Al-Asma' us-Sifat, die Namen und Eigenschaften Allahs betrifft. Und es wird gesagt, dass die erste Art des Tawhid, welche wir erwähnt haben, Ar-Rububiyya, dass diese auch zu der damaligen Zeit bekannt war. Deswegen wird auch erwähnt, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und wenn du sie fragst, wer Himmel und Erde erschaffen hat, dann würden sie wahrlich sagen, Allah. Das heißt, diese Art des Tawhid ist bekannt und auch in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wenn in diesem Sanad, in dieser Überlieferungskette, gibt es vielleicht das ein oder andere zu bemängeln, aber die Bedeutung ist trotzdem eine richtige. Und deswegen gibt es auch in der Hadithwissenschaft, gibt es viele Hadithe, wo man vielleicht sagt, im Sanad, in der Überlieferungskette gibt es eventuell was zu bemängeln, aber man kann diese Aussage vielleicht trotzdem heranziehen, weil die Bedeutung eine korrekte Bedeutung ist. Das sollte man wissen, wenn man sich speziell mit Hadith-Wissenschaften beschäftigt. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen zur damaligen Zeit noch nicht Muslim gefragt und hat ihm gesagt, wie viele Götter betest du an? Und dann hat er gesagt, sieben, sechs auf der Erde und einen im Himmel. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt, und zu wem suchst du Zuflucht, wenn es wirklich eng um dich wird? Wenn es wirklich eine aussichtslose Situation oder wie auch immer? Dann hat er gesagt, dann suche ich die Nähe zu dem, der im Himmel ist. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dann unterlasse die Anbetung dieser sechs auf der Erde, bitte den im Himmel an und ich werde dir ein spezielles Bittgebet beibringen. Und so hat er das Glaubensbekenntnis gesprochen. Das Bittgebet am Ende, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht hat, ist, dass man bitten sollte um Rechtleitung und dass man der Wahrheit folgen sollte und dass man Zuflucht suchen sollte vor der eigenen Nefs, die quasi einen auf diesem geraden Wege unterbrechen oder beschäftigen oder abhalten könnte oder abhalten würde. Das heißt, diese Frage, wie wir sie erwähnt haben, sprich, wem gehört was in den Himmel, sprich, wem gehört was in den Himmeln und auf der Erde ist, sprich Allah, wie wir erwähnt haben, eine rhetorische Frage, welche auch damals zu Zeiten der Ungläubigen bekannt war. Er hat sie selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben und das ist unter anderem, warum wir den Vers erwähnen, weil er passt zum heutigen Thema, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, wie sie im Koran erwähnt wird. Er sagt, er hat sie selbst Barmherzigkeit zugeschrieben. Und das ist das, was wir erwähnt haben, was die Koran-Erläuterer erwähnt haben. Durch diesen Vers, durch den der Prophet oder durch den Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu den Ungläubigen spricht, diese Art der Barmherzigkeit, sagen sie, ist in vielerlei Hinsicht natürlich zu deuten, aber eine, dass er zur damaligen Zeit diese Mushrikin, diese Leute, die neben Allah etwas angebetet haben, auch wenn sie genug dafür getan haben, dass er sie zur Rechenschaft zieht und dass er sie bestraft, so gehört es zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihnen eine längere Zeit gegeben hat, auf dass sie zurückkehren und dem Weg der Religion folgen. Und das ist eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir nicht zu viel nur über die damalige Zeit sprechen, sondern auch ein Indiz unserer heutigen Zeit, dass das auch schon eine große Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wie viele von uns vielleicht hin und wieder den Weg des Praktizierens verlieren oder sich komplett verlaufen, wegkommen von der Religion und so weiter und so fort. Aber die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet unter anderem, dass er ihnen diese Zeit gibt, auf dass sie zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch das ist natürlich, wie man im gesamten Kontext wissen sollte, gehört es zum Wissen Allah subhanahu wa ta'ala, ob eine Person zurückkehrt zur Religion oder nicht. Aber trotzdem gehört es zur Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Menschen Aufschub gewährt. Er wird euch ganz gewiss am Tag der Auferstehung versammeln. Das ist natürlich auch etwas, was man in vielen Versen sieht, was oftmals erwähnt wird mit dem Tawhid oder mit der Religion, dass man oftmals den Menschen auch klar macht und daran erinnert. Und das ist das, womit die Menschen früher Probleme hatten oder die Leute, die die Religion des Islam nicht angenommen haben, dass sie gesagt haben, wie könnt ihr behaupten, dass es einen Tag gibt, an dem man auferstehen wird und an dem man zurückkehren wird. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala in ganz vielen Versen koppelt mit dem Iman und mit der Auferstehung Und wie wir erwähnt haben, die Rechtleitung, liebe Geschwister, beinhaltet das Befolgen Allah subhanahu wa ta'ala, das Befolgen der Gebote, Fernbleiben der Verbote mit dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala.
قوله كتب على نفسه الرحمة أي قضى وحكم سبحانه أنه رحيم بعباده، ولذلك الحديث القدسي قال: ورحمتي سبقت غضبي. فالرحمة أحب إليه من الغضب سبحانه، كما أن العطاء أحب إليه من المنع سبحانه. إنما يأتي المنع بسبب الإنسان، بسبب بعد الإنسان عن ربه، بسبب معصية الإنسان وظلم الإنسان. فكلما خالف الإنسان ربه كلما كان المنع وكانت العقوبات وكانت البلايا، بينما إذا استقام الإنسان على منهج ربه كانت الرحمة، كان العطاء، كانت البركة. ولذلك في أحاديث كثيرة يبين فضائل الأعمال، يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: من سره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. هذه الطريق، أريد بركة الرزق والسعة، أريد طول العمر، طيب الطريق واضح، استجب لأمر ربك ونفذ أوامره واجتنب نواهيه. في موضع آخر يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره، لأن هذه الذنوب مجلبة للمنع للعقوبات. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا تمادى الإنسان في الغي وفي الظلم كان الأخذ، نسأل الله السلام، كان الأخذ، نسأل الله السلام، يعني الواقع خير شأن. بلاد تدمر وتحترق، إيه السبب؟ الظلم، الجور، البعد عن الله. شوف الآن مدن الولايات المتحدة في أيام قليلة جدا جدا، كل ما حدث في بلاد المسلمين في سنين من حرق وتشريد في يوم أو يومين نالهم الجزاء. سبحان الله، يعني أمر عجيب، آية من آيات الله، مدن تحترق بكاملها، لدرجة إن القادة بيعترفون: لا قدرة لنا على مواجهة الحرائق، ولا ماء عندنا لإطفاء الحرائق، ولا أموال لدينا للتكاليف. الله أكبر، الله أكبر، شوية نار من السماء، شوية ريح، قصور دمرت، وشركات هلكت، وأموال ضاعت. من كان يتخيل إن ممكن أمريكا تعيش في الظلام؟ الآن ما عندهمش كهرباء في مدن كثير. مين كان يتخيل إن في أمريكا مدن كاملة الآن مشردين في قيام ومحتاجين للمساعدات؟ لابد أن يذوق الظالم من نفس الكأس، لأن ربنا عدل سبحانه. فالمنع يأتي بسبب بعد الإنسان، بسبب ظلم الإنسان. لذلك النبي حذر من الظلم، قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال لمعاذ عندما أرسله إلى بلاد اليمن، قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوات المظلوم. سبحان الله، سهام الليل يا إخوة لا تخطئ. فالحذر، الحذر من الظلم. لماذا؟ كما قال القائل: تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. طفل صغير على أرض غزة بعد هذا الدمار، أذكر أنه قال: سأشكوكم لله. هكذا جابوه في لقطة كده، طفل بعد أن فقد الأم والأب والعائلة، ويقف في وسط الركام بكيا يقول: سوف أشتكي إلى الله. وتكرر نفس المشهد في سوريا عندما كانت براميل المدمرات الكيماوية تنزل على الأطفال. سبحان الله، وكأن الشكوى استجيبت. شكى إلى ربي ظلم العباد فانتقم الله له، انتقم الله له، لأن النبي قال: واتق دعوات المظلوم. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وصدق من قال: فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. أحد العلماء من السلف هو صالح بن كيسان، كان مؤدبا للمأمون ابن هارون الرشيد. فذات يوم أمسك عصاته وضرب المأمون وهو صغير بلا جرم ضربة فأوجعته. فسأل المأمون شيخه عن السبب، لما ضربتني؟ قال: ستعلم بعد حين. وما أخبره. ومرت سنون وسنون، قيل 20 سنة بعد هذه الضربة، وتولى المأمون الخلافة، بقى خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. فدعا شيخه، 20 سنة لم ينسى الضربة، وفي مجلس الإمارة قال: يا شيخنا، منذ 20 سنة ضربتني بالعصاة ضربة ولم تخبرني ما السبب، أريد أن أعلم السبب الآن. قال: يا ولدي، منذ 20 سنة ما نسيت ضربة ضربتها ظلما؟ أردت أن أعلمك أمرا، فأنا أعلم أنك ستؤول إليك الخلافة، فأردت أن أقبح إليك الظلم. منذ 20 سنة لم تنس ضربة. هكذا المظلوم يا ولد، لا ينسى من ظلمه أبدا. فقال: جزاك الله عني خيرا. الظلم يا إخوة صعب جدا، الظلم صعب جدا، والمظالم لا تضيع. بلاد دمرت، ونساء قتلت، وأطفال قتلت، وهجروا، شعوب هجرت. فهل تضيع تلك المظالم؟ والله أبدا. العدل هو الله. إذن الله العطاء أحب إليه من المنع. يبقى المنع بيجي منين؟ من قبح فعل الإنسان، من بعد الإنسان. لذلك يقرر هذه الحقيقة: كتب على نفسه الرحمة، فتح باب الرجاء. إذا استجب، استقم حتى تكرم وحتى ترحم. إذا بعدت، تحمل، تحمل عاقبة البعد. نعم.
Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem bereits vorhin erwähnten Vers, er hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Lass uns kurz oder einen kurzen Halt machen. Es ist kein ganzer Vers, aber es ist der Teil dieses Verses. Er hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Diese Aussage Allah subhanahu wa ta'ala sollte im alltäglichen Leben eines jeden einzelnen Muslims einer Muslima, eines Muslim implementiert werden. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, und das ist wichtig zu verstehen, dass man auch das richtige Verständnis seiner eigenen Religion hat, aber auch das richtige Verständnis beim Ausüben der Religion. Und vor allem in Zeiten, in denen wir leben, in denen ganz oft Negatives oder das Bild, das dir vermittelt wird über Allah subhanahu wa ta'ala, dass es eventuell ein Bild ist, in dem es nur um Strafe geht und nur um Zornigkeit und so weiter und so fort. Aber vielmehr, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Und in einem Hadith Qudsi, yani wenn man über einen Hadith Qudsi spricht, dann ist das die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, die aber nicht im Koran erwähnt wird. Yani ein Hadith Qudsi ist kein Vers im Koran, ist aber ein Hadith, den Allah subhanahu wa ta'ala spricht, der übermittelt worden ist an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So sagt Allah azza wa jal, und wahrlich, meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn. Oder meine Barmherzigkeit gewinnt die Oberhand über den Zorn. Das heißt, wenn wir uns, und das ist wichtig, die Ausgangssituation eines jeden Einzelnen oder die Ausgangssituation und Erkenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala sollte sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist. Das ist die Ausgangssituation. Nicht, dass er zornig ist, sondern dass er barmherzig ist. Allah subhanahu wa ta'ala kann zornig sein und so ist er auch erwähnt oder so wird er auch beschrieben oder wenn er sich selbst beschreibt. Aber die Ausgangssituation ist, dass Allah azza wa jal barmherzig ist. Und deswegen sagt er, und wahrlich bei meiner Ehre, meine Barmherzigkeit überwiegt oder besiegt quasi den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala. Wann kommt der Zorn Allah subhanahu wa ta'ala zur Geltung? Ist dann, wenn der Mensch es sich selbst ins Aus manövriert hat mit seinen alltäglichen Taten, die er vollzieht. Und deswegen sagt Allah azza wa jal, ظهر الفساد, yani das Unheil ist erkenntlich geworden, في البر والبحر, yani im Festland und auf den Meeren, das, womit die Menschenhand vorausgeschickt hat. Yani ist, in der Übersetzung hört sich der Satz so ein bisschen kompliziert an, aber wenn wir es auf eine einfache Sprache runterbrechen, dann bedeutet das, das, was wir sehen an Ungerechtigkeiten am Festland, auf den Meeren, wie auch immer, ist oftmals damit zusammenhängt, das, was der Mensch selbst praktiziert hat oder das, was er selbst fabriziert hat. Und das ist das, was man in einem gesunden Verständnis, in Erkenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala haben sollte. Allah azza wa jal ist barmherzig. Allah subhanahu wa ta'ala will für dich die Rechtleitung. In vielen Versen des Koran erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, was er für den Menschen möchte. Und er sagt beispielsweise, und was soll ich mit eurer Bestrafung, in der Aussage, die wir jetzt erwähnt haben, meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn und ganz viele Aussagen und auch Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer den Eintritt ins Paradies möchte, der sollte das tun. Wer einen Palast in Paradies möchte, wer die höchsten Stufen des Firdaus möchte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll das machen. Wer seine Verwandtschaftsbande pflegt, dem wird Allah ein erfülltes oder längeres Leben geben und so weiter und so fort. Das heißt, die Grundvoraussetzung, die man hat oder die Basis, die man hat, ist, dass Allah azza wa jal barmherzig ist. Und er für dich nur das Beste möchte. Aber oftmals ist es der Mensch, der sich ins Aus manövriert, indem er Taten vollzieht, die dem widersprechen, was eigentlich dem Weg der rechtschaffenden Menschen widerspricht. Und deswegen, wie wir erwähnt haben, Dinge wie beispielsweise Ungerechtigkeiten. Und das ist auch das, was oftmals als Totschlagargument erwähnt wird, wenn es doch einen Gott gibt, warum gibt es diese Ungerechtigkeiten? Aber vielmehr sind diese Ungerechtigkeiten, sie sind menschgemacht. Sie sind vom Menschen gemacht. Und das ist das, was man verstehen sollte. Diese Ungerechtigkeiten, wenn wir jetzt beispielsweise Kriege sehen. Wir sehen Kriege in vielen Orten, in vielen Gebieten. Menschen, die bekriegt werden, Menschen, die sterben, Menschen, die auswandern müssen, Menschen, die zu großen Teilen bekriegt, getötet werden, in menschenverachtenden Dingen und Massenmorde und so weiter und so fort. Aber all diese Dinge sind menschengemacht und das ist das, was man verstehen sollte. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen beigebracht, wie ein geordnetes und sauberes Leben auszusehen hat, wie Gesellschaften miteinander leben sollten, wie Friede gefunden und gelebt und auch kommuniziert werden sollte. Aber das, was man heutzutage wahrnimmt, sind Ungerechtigkeiten der Menschen. Und deswegen sollte auch der Mensch wissen, die Ungerechtigkeit, und deswegen sagt man, die Ungerechtigkeit bringt Dunkelheit mit am jüngsten Tag. Und jeder Mensch sollte sich davor hüten, ungerecht zu sein. Jeder Mensch sollte sich davor hüten, ungerecht zu sein. Egal, ob es die Herrscher sind, aber auch die Menschen miteinander. Wenn du jemanden falsch angegangen bist, wenn du ungerecht zu jemandem warst, wenn du ungerecht zu deinen Eltern warst, wenn du ungerecht zu deinen Kindern warst, wenn du ungerecht zu deinen Mitmenschen warst, mit deinen Nachbarn warst, all diese Dinge fallen unter den Mantel der Ungerechtigkeit. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es ein Appell an jeden Einzelnen, dass man zurückkehrt zur Religion, zurückkehrt zur Basis, zurückkehrt zum richtigen Verständnis über Allah subhanahu wa ta'ala und all diese Ungerechtigkeiten beiseite lässt, all diese Unstimmigkeiten, die wir sehen, all diese schlechten Dinge, die wir sehen, die menschengemacht sind mit der eigenen menschlichen Hand. Und das ist das, wenn wir das heutzutage sehen, verstehen wir mehr den Vers, den Allah azawajal sagt, wahrlich das Unheil, das Schlechte, das Verkömmliche, das, was es abzusprechen gibt, das Schlechte an sich ist sichtbar geworden auf den Meeren und auf dem Festland. Womit oder wodurch? Durch das, was die Hand des Menschen, und das ist das, um es näher zu bringen, dass man eine Symbolik dabei hat, die Hand des Menschen vorausgeschickt hat. Das heißt, die Taten der Menschen, sie umfassen all diese Dinge. Egal, ob man es mit der Hand tut, egal, ob man irgendwo hingeht, ob man es ausspricht, all diese Dinge fallen unter die Ungerechtigkeiten der Menschen.
كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. تقرير البعث وأنه حق، وهذا الذي أنكره المشركون، أنكروا قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت. لذلك عندما جاء سفيههم ببعض العظام التي بليت ورمت وفرك تلك العظام ونفخ فيها في وجه النبي عليه الصلاة والتسليم وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن رمت وبليت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم نعم سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار. فنزلت الآيات في خاتمة سورة ياسين. جزاكم الله. نعم أحسنت. بسم الله تمام الله يحفظك. فنزلت الآيات في خاتمة سورة ياسين تكرر قضية البعث. فإذا هؤلاء المشركون أنكروا البعث، فجاء القرآن يقرر هذه الحقيقة. قل لهم يا محمد لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك ولا ريبة، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. سبب خسران النفس والهلاك عدم الإيمان، فبكفرهم وتكذيبهم وعنادهم خسروا أنفسهم. فالآية إذن بيان أن رحمة الله تعالى سبقت الغضب وأنه رحيم بعباده، فالعبد يسارع بالعودة إليه والأوبة إليه حتى يحصل المرغوب ويتحقق رجاؤه بإيمانه وصدقه.
Deswegen fährt Allah subhanahu wa ta'ala fort. Wir haben uns jetzt vorhin etwas mehr aufgehalten an dem Teil des Verses, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und er hat sie selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Wir kommen zum nächsten Teil dieses Verses. Das sind alles Teilverse, die wir erwähnen. Das große Ganze ist ein Vers. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er wird euch ganz gewiss am Tag der Auferstehung versammeln. Er wird euch ganz gewiss am Tag der Auferstehung versammeln. Und das ist das, wie wir vorhin zu Eingang bereits erwähnt haben oder kurz angeschnitten haben. Das ist das, worin es diesen großen Zweifel, ich will nicht Zweifel sagen, sondern Unglaube gab seitens der Mekkaner zur damaligen Zeit, in denen sie gesagt haben, wie kann es denn sein, dass wir zurückkehren? Es ist nur ein Leben, das wir leben, und wenn wir sterben, dann ist alles beendet. Und dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Botschaft, in dem er gesagt hat, nach dem Tod wird der Mensch auferstehen und er wird zur Rechenschaft gezogen. Und das ist das, womit sie so ein bisschen gehadert haben. Nicht ein bisschen gehadert haben, das ist zu kleinlich ausgedrückt, sondern was sie strikt abgelehnt haben, dass sie gesagt haben, diese Auferstehung gibt es nicht. Und wir sehen deswegen in ganz vielen Stellen des Koran, auch in den letzten Versen von Surat Yasin, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ganz detailliert und auch umfangreich erwähnt, dass die Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala sein wird und dass die Auferstehung bei Allah azza wa jal sein wird. Und deswegen, wie wir erwähnt haben, ganz viele Verse, wenn sie über den Glauben sprechen oder den Menschen zum Glauben aufrufen, dass es ganz oft heißt, derjenige, der glaubt, der Glaube an Allah und den jüngsten Tag. Und diese Dinge sind ganz oft miteinander gekoppelt, um eben zu zeigen, dass der Glaube nur vollkommen da sein kann, wenn du auch wirklich an die Auferstehung am jüngsten Tag glaubst.
أيضا في نفس سورة الأنعام آيات أخرى تفتح أبواب الرجاء، منها الآية 54، قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ما أجملها من آية! فالله تعالى يخاطب نبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول له: إذا جاءك أهل الإيمان من أصحابك وأهل الصدق من أحبابك يسألونك عن ذنوب مضت قبل التوبة، ما حكمها؟ وماذا يفعل الله بها؟ فأمنهم، قل لهم: سلام عليكم. سلام عليكم يعني أمان لكم من الله، ما دمتم قد عدتم وتبتم وآمنتم فالله عز وجل يغفر لكم ما سلف. شوف الرجاء بقى بيعلمنا أن الإنسان مهما فعل من تقصير إذا تاب، تاب الله عليه وبدلت السيئات إلى حسنات. إذن ماذا ينتظر العصاة بعد هذه الرحمة وفتح الأبواب؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، ودي رسالة للدعاة والخطباء وطلاب العلم، لابد من البشارة، لابد من تأمين المقبل على الله عز وجل، لابد من عدم التنفير. قل سلام عليكم، سبحان الله، أي أمنهم. والأمان يكون بالقول الطيب، فتح أبواب الرجاء، فتح أبواب القبول للعائدين التائبين، مش التنفير. كثيرا ما أقول بعض الخطباء لقلة علمهم وعدم انضباط منهجهم يجي مثلا في شهر رمضان، لا شك المساجد بتمتلئ على غير العادة، شهر مبارك، فصاحبنا وكأن امتلاء المساجد بيغضبه بيزعله، يقول لك: الجماعة الرمضانيون ما نشوفهمش في المسجد إلا في رمضان، مشاهم تاني وطردهم تاني بغبائه وقلة علمه، بدل ما نفرح ونحسن استقبالهم وناخدهم في أحضاننا وناخد بإيديهم ونذكرهم بالله حتى يثبتوا على الطريق، لا، فضحناهم وجرسناهم وأبعدناهم. وللأسف هو بيعتقد إن كده بيغار على الدين، ما دي المصيبة، دي المصيبة. شفت الجهل بيعمل إيه؟ يعني الواد عنده غيرة على المساجد. يا ابن الله يصلح حالك، اتعلم قبل أن تتكلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أمر نبيه أن يقول للتائبين العائدين: سلام عليكم، يعني أمان لكم من الله. اللي جالنا ده أول مرة المسجد في رمضان نقول له: سلام عليك، ربنا أمنك، ربنا قبلك، ما دام ألهمك المجيء إليه يبقى غفر لك، وإلا ما ألهمه ولا ما أتى به، هو جاء بتوفيق ممن؟ من الله، بس خلاص يبقى ربنا رضي، ما دام أذن له أن يدخل بيته، وأذن له أن يركع له ويسجد، وأذن له بالمناجاة، يبقى في خير. فإحنا نثمر هذا الخير ونثمن هذا الخير ونبدأ نتعهد هؤلاء. يقول لك: المسجد أول أسبوع في رمضان مليان، ثاني أسبوع كل هؤلاء ما يجي المسجد. كل هؤلاء يا أخي، تعلم الأدب، تعلم الأدب. أمثال هؤلاء يا إخوة لا ينبغي أن يتكلموا في الناس، هؤلاء يضربون بالنعال، هؤلاء منفرون، هؤلاء مثبطون مخذلون، هؤلاء لا يصلحوا لتعليم الناس الخير. هذه نص الآية. وإذا جاءك، بخاطب مين؟ خاتم المرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي أمان لكم من الله. يا الله يا الله، سبحانك. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني ربنا كتب على نفس الرحمة وانت بتنفرهم من الرحمة، مش حاجة غريبة يا محمد؟ والله حاجة تتعب، تنظر لهؤلاء كده قول يا رب سبحانك، أين تعلم هذا المسكين؟ ما تعلم، هذا بيقرأ في الكتب فقط، هذا مسكين صاحب هوى، بيتخش على الإنترنت يجيب لك خطبة مكتوبة خلاص ويخبط الكلام. ما جلس العلماء وما تشرب المنهج بضوابطه فأصبح منفرا، نقول له لا، الإسلام مش كده خالص. إذن تعلم قبل أن تتكلم، واسأل يا أخي، اسأل، قول يا شيخنا في ناس ما بيصلوش خالص غير في رمضان، نعمل معهم إيه؟ زي أحد العلماء سئل ما حكم تارك الصلاة؟ قال حكمه أن تأخذه معك إلى المسجد، بس خلاص، روح حياته ودي المسجد يصلي. شوف المنهج، منهج. ما أنا عارف إن في أقوال للعلماء، بعضهم قال كافر وبعضهم قال فاسق مرتكب لكبيرة، طب أنا دوري فين كمسلم؟ أخده من إيديه عشان أنجيه من مخاطر هذا، أجيبه المسجد أزوره وأوده. تخيل بقى إن هو جاني المسجد لوحده في رمضان، مش دي فرصة؟ بدل ما أنا أروح له هو جاني، لا ده أنا بقفل له الباب، بقفل في وشه الباب. كنت لسه بحكي للإخوة موقف، هو مضحك لكن فعلا بيعالج واقع بنعيشه. الجماعة اللي بيخرجوا في سبيل الله دول 3 أيام في سبيل الله، مش عارف كام يوم في بلادنا، يعني معرفش بقى موجودين موجودين صح. المهم بيحكي أحدهم من مواقف المبكيات المضحكات، إن هم في يوم راحوا على القهاوي يدعو الناس، فكان في شاب من الشباب البعيدين خالص عن المنهج وعن الطريق، تارك للصلاة، مدمن على الخمر والمخدرات. المهم قعدوا يكلموا استحيا منهم تيجي معانا، خدوه معاه، راح معاهم المسجد. الواد عجبه الحال، سكينة واطمئنان وناس لابسين بياض والمسجد ما شاء الله طيب، وكمان أكل وشرب، بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا، وإيه لحوم وحاجات كده هيصة يعني. فالواد اتبسط قوي واتكيف، قال أنا هقعد معاكم، ما وروش شغل، هيروح يعمل إيه بره؟ خليه قاعد في المسجد. المهم قعد معاهم 3 أيام. شوف بقى اللي جاي، يجوا بعد صلاة العشاء الأمير بتاعهم يقف، والآن معانا الأخ عماد هيحكي لنا قصته مع الخمر والمخدرات وكيف تاب منه. الأخ يستحي يقوم يقف والمسجد مليان، يا جماعة أنا كنت كذا وكذا وكذا، والحمد لله الجماعة الطيبين دول عدوا عليا في القهوة خدوني، فالحمد لله. طيب خلاص مرة وخلصت، تاني يوم بعد العشاء والله الأمير تاني، وناس جديدة بقى جايين تاني جديد، الأخ عماد هيحكي لنا عن قصة توبته وبعده عن الخمر والمخدرات. اتفضل يا عماد. عماد يروح هايل، يروح هياكل قصة تاني. اليوم الثالث بقى وقف الأمير تاني، علاش الأخ عماد هيحكي لكم عن طبطه من المخدرات والخمر. جه عماد ويطلبنا، يا جماعة أنا فضلت 20 سنة بشرب خمر وبشرب مخدرات وكان ربنا ساترني، طلعت يومين مع الجماعة دول فضحوني. ليه؟ جهل بالمنهج، ما يعرفوش عن ايه نصيحة وكيف تفضل النصيحة، يفضحوا الناس على الملأ. دي مصيبة يا شيخ والله. فاحنا ابتلينا بالكثيرين من هؤلاء، لا فهم ولا علم ولا منهج ولا سؤال للعلماء، فيكونوا من أهل التنطع والمنفرين والعياذ بالله. لا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، تطاوع ولا تختلف، هكذا منهج الإسلام. فإذا يا إخوة اللي يجي لنا مقبلا نأمنه، يا أخي ده ربنا قال النبي مع المشركين، مش المؤمن اللي جاي، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الله أكبر، ما بالك بالمسلم العاصي اللي جالنا، اغتنمنا يا سيدي هيجي في رمضان بس، كسبنا منه شر ولا إيه؟ بدل مثلا ما يعيش السنه 12 شهر صح؟ هل يفضل 12 شهر في معصيه ولا 11 ويخبو شهر في طاعه؟ ايهما افضل؟ خدنا منه شهر طاعه خير وبركه. ده بعضهم كما يحكي بعض الدعاء كان وكان وكان وبعيد وربنا من عليه الا روح اعمل عمره، لدرجه واخد معاه الشيشه ورايح العمره والدخان، وكان مع احد المشايخ الدعاء، فبيقول كان معايا في الغرفه وكل شويه يطلع الشيشه، فانا انصع واضحك معاه كده اقول له يا حاج بلاش ده، خلاص يا عم الشيخ بلاش، طب اطلع دخان يا بلاش. يقول لك سبحان الله نزل يصلي العصر، الراجل عمي بسيط جدا، بيقول لك فجاه لانهم بينادوا الصلاه على الاموات يرحمكم الله، صلينا على الأموات، رجعت الفندق قالوا عارف روح عشان الأخ اللي معانا هنا في الغرفة مات وهو ساجد قدام الكعبة في صلاة العصر اللي صلينا عليه بعد العصر، أو كان صلوا عليه في المغرب، صلى العصر مات وصلوا عليه المغرب في المسجد الحرام بعد المغرب، ده كان وكان 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 لقطة بس أهو، راح العمرة مات وهو ساجد في الحرم، درجة الشيخ بيبكي يقول وانا يا رب يعني انا شيخ، انا شيخ طول عمري ده اللي لسه جاي امبارح ياخد كده وانا يا رب. الله اكبر. يا اخوة الله يرضى عليكم بشروا لا تنفروا احدا، خاصة الجماعة القائمين على المساجد يعملون احتضنوا الناس قوي، اي حد يجي لك هنا خده في حضنك. ايه والله العظيم احنا في زمن غربة الإسلام، غربة المنهج، غربة التعاليم، فلابد أن تملأ الرحمة قلوبنا، نستقبل الناس كويس، نحسن معاملة الناس، نكون من أهل التبشير مش من أهل التنفير. لذلك قال فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. انت بقى منتظر ايه؟ ارجع بسرعة اصلح طب، فإن ربك غفور رحيم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع منزلة الرجاء في القرآن والسنة.
Wir sprechen weiter über einen weiteren Vers, den wir erwähnen in سورة الأنعام, der Sura, in der wir ohnehin uns bereits befinden am heutigen Abend. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, auch in Vers 54 sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Und wenn diejenigen, die an unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, dann sag, Friede sei auf euch. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Wer von euch in Unwissenheit Böses tut oder in der früheren Zeit Schlechtes tut, aber danach dann bereut und es wieder gut macht, yani daraufhin gute Taten vollzieht, so ist er allvergebend und barmherzig. Wir sind immer noch in der selben Sura, den Vers, den wir vorhin erwähnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben hat. Und jetzt sagt Allah azza wa jal, und wenn diejenigen, die an unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, yani, o Prophet, o Gesandter Allahs, o Prophet Muhammad, wenn die Gefährten, die an unsere Zeichen glauben, yani diejenigen, die den Glauben angenommen haben, wenn sie zu dir kommen, die an unsere Zeichen glauben, wenn sie zu dir kommen, dann sag, Friede sei auf euch. Und allein schon dieser Teil des Verses, und der Scheich hat sehr weit ausgeholt, um das zu erläutern, da sollte auch eine Weisung sein an jeden Einzelnen, der im islamischen Kontext tätig ist, sei es jetzt in der Dawa oder in der Moscheearbeit, die ja natürlich mit der Dawa gleichzusetzen ist, aber in jeglicher Art der Dawa-Arbeit, der Moscheearbeit, der gesellschaftlichen Arbeit, der sozialen Arbeit, in dem man mit den Muslimen zu tun hat, das ist ein Leitfaden bzw. eine Weisung an jeden Einzelnen. Wenn jemand zu dir kommt, dann sag, Friede sei auf euch. Und das ist die Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das sollte auch die Art und Weise der Moscheevorstände sein, der Imame sein, der Gelehrten sein, der Schüler des Wissens sein, dass egal wer zu dir kommt, dass du ihn mit offenen Armen empfängst. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gib frohe Botschaft und gib keine schlimme Warnung sozusagen. Gib frohe Botschaft. Das ist, wie wir vorhin erwähnt haben, wenn wir sagen, dass die Basis sein sollte, die Barmherzigkeit Allahs und der Zorn ist die Ausnahme, genauso sollte die Basis in der Da'wah sein, dass man den Menschen frohe Botschaft gibt. Und erst wenn diese Dinge nicht reichen oder im Praktizieren der Religion, dann sollte man Warnungen aussprechen. Aber auch hier zeigt sich, der Grundsatz ist die frohe Botschaft, das gute Gebieten. Ne, so beginnt es auch, dass man den Menschen versucht oder die Menschen aufnimmt, wenn jemand zu dir kommt, der eigentlich weiter entfernt ist von der Religion, dass man warmherzig ist, dass man warmherzig und barmherzig ist, dass man ihn mit offenen Armen empfängt. Und das fehlt heutzutage ganz vielen Geschwistern, ganz vielen, die in der Moscheearbeit tätig sind. Warum? Weil das augenscheinliche Praktizieren, das sie selbst praktizieren, sie dazu geführt hat, hochmütig zu sein. Und merkt ihr eins, wenn Wissensaneignung oder Praktizieren zu Hochmut führen, dann hast du es nicht richtig gelernt. Wenn Wissen und Praktizieren zu Hochmut führen, dann gibt es einen ganz großen Khalal, dann gibt es eine ganz große Kluft zwischen dem richtigen Praktizieren und dem, wie du es machst. Und das ist das, was wir vielleicht auch manchmal im Ramadan sehen wir das oft in den Moscheen. Und es ist bekannt, dass im Ramadan die Moscheen voll sind, jegliche Moschee, egal welche Moschee du gehst, zum Iftar, zum Tarawih-Gebet, die Moschee ist rappelvoll. Und da greift oftmals bei dem einen oder anderen, und wir denken gut über die Muslime und wollen nicht alle über einen Kamm scheren, aber bei dem einen oder anderen, der herabschauend über sie urteilt und sagt, schau, da sind die Muslime am Ramadan. Und das sehen wir in jeglichen Formen, ob es die Moscheearbeit ist, ob man über die Leute redet, ja, jetzt auf einmal betet er, jetzt auf einmal kennt er Allah, oder die praktizierende Schwester, die augenscheinlich praktizierende Schwester, redet über die andere und sagt, ja, jetzt im Monat Ramadan zieht sie auf einmal das Kopftuch an, jetzt kommen sie in die Moscheen und jetzt mal. Das ist, wenn du dich dabei ertappst, dass du solche Gedanken hast, dann solltest du mit dir selbst anfangen, weil da läuft etwas ganz, ganz gewaltig schief, wenn du so über andere Mitmenschen denkst. Ja, nicht vielmehr sollte der Gedanke sein, der Monat Ramadan möge ein Grund dafür sein, dass eben gewisse Leute wieder zur Religion zurückfinden. Und ja, ganz viele werden nach dem Monat Ramadan wieder ganz lange nicht in die Moschee kommen. Aber wenn einer oder zwei oder drei davon übrig bleiben, weil sie diese Süße des Glaubens geschmeckt haben, dann ist das schon Erfolg genug. Dann ist das schon ein ganz großer Erfolg. Und der Muslim sollte, wie wir gesagt haben, frohe Botschaft geben. Wenn diese Geschwister nur einmal im Jahr kommen, ja, nee, was ist für dich besser? Dass sie 12 Monate ungehorsam zeigen oder dass sie vielleicht 11 Monate ungehorsam zeigen, aber einen Monat in der Moschee verbringen. Und deswegen, wenn man sich dabei ertappt, dass man solche Gedanken hat, dann, wie erwähnt, sollte man sie selbst zur Rechenschaft ziehen, weil dann läuft etwas ganz, ganz gewaltig schief. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn diejenigen, die an unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, dann sag, Friede sei auf euch. Der Salam, der Friede, die Barmherzigkeit, die Warmherzigkeit, die Aufnahme in der Moschee, die Aufnahme in der Gesellschaft. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Und das zeigt sich nun wieder in diesem Vers, dass Allah azawajal wieder die Barmherzigkeit erwähnt. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Wer von euch in Unwissenheit oder zu Zeiten der Jahiliya, zu Zeiten der Jahala Böses, ja nicht Schlechtes tut, aber dann darauf bereut und es wieder gut macht, ja eine gute Taten vollzieht, so ist Allah vergebend und barmherzig. Und deswegen, all diese Geschwister, die du in der Moschee siehst, vielleicht nur einmal im Jahr oder wie auch immer, du weißt nicht, wie sein Ausgang sein wird und du weißt nicht, wie dein Ausgang sein wird. Ja, nee, vielleicht kommt er, der immer an Zigaretten und Alkohol und am Ende hat er einen guten Ausgang. Und du, der vielleicht augenscheinlich praktiziert hat, aber diese Kluft in seinem Herzen hatte und am Ende quasi zugrunde gegangen ist. Und deswegen gibt es auch diesen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, denn die manche praktizieren vielleicht die ganze Zeit und dann kommt die Vorherbestimmung und sie werden zu den Leuten des Feuers und manche sind die ganze Zeit im Ungehorsam und dann kommen die Rechtleitungen und dann werden sie zu Leuten des Paradieses. Das heißt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala unfair ist oder ungerecht ist, derjenige, der lange praktiziert und dann bestraft ihn Allah subhanahu wa ta'ala. Vielmehr bedeutet das, dass er vielleicht in seinem Praktizieren nicht standhaft war oder dass es ein bloß augenscheinliches Praktizieren war, ohne dass es in seinem Herzen ist. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man wissen, man sollte barmherzig sein. Man sollte seine Geschwister aufnehmen. Denn selbst Allah subhanahu wa ta'ala In Surat At-Tauba erwähnt er, indem er über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt und sagt: O Gesandter Allahs, wenn jemand von den Mushrikin zu dir kommt und dich benachbart, so benachbare ihn und lass ihn die Verse Allahs hören und dann erst sag ihm, was sein Ausgang sein wird oder was sein Ausgang sein könnte. Das zeigt uns die Barmherzigkeit in der Wortwahl, die Barmherzigkeit im Aufrufen, die Barmherzigkeit in der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, aber auch die Barmherzigkeit in der Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie der Muslim sein sollte. Wer von euch in Unwissenheit Böses tut, und das ist auch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, und das wäre schon genug. Ja, niemand ist fehlerfrei. So sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alle Söhne Adams begehen Sünden. Aber die Besten sind diejenigen, die bereuen und zurückkehren. Und deswegen auch, als die Sahaba und die rechtschaffenden Menschen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und sie machen sich Gedanken über Sünden, die sie früher gemacht haben, und so bringt ihnen der Prophet sallallahu alaihi wasallam durch die Verse Allah subhanahu wa ta'ala bei, dass man bereuen sollte, Gutes tut. Und deswegen auch das bekannte Bittgebet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala bittet, dass er die schlechten Taten in gute Taten umwandelt. Aber das braucht eine aufrichtige Reue, das braucht an sich eine Aufrichtigkeit, mit der man durchs Leben geht, mit der man durchs Praktizieren geht. Deswegen, liebe Geschwister, sollte an jeder von uns diese Dinge vor Augen halten, versuchen danach zu leben, sie in seinem Herzen zu implementieren, und aber auch, wenn es darum geht, die Menschen aufzurufen, in den Moscheegemeinden, im Praktizieren oder allgemein mit den Menschen umgehen, man sollte diese soziale Ader, diese Feinfühligkeit haben, und das ist das, womit die Botschaft des Islam gekommen ist, mit nichts anderem. Das ist das, womit die Botschaft des Islam gekommen ist. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch in Vergebung.
إلى المحاضرة القابلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله لضيق الوقت عندنا محاضرة بعد قليل في